Hier ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature und wir müssen natürlich über dieses Spiel reden, weil die ganze Welt redet über dieses Spiel. Die Rede ist von Clair Obscur Expedition 33 und da begrüßen wir den Robin, hi!
Bonjour!
Bonjour, salut! Ça va?
C'est ça, et vous?
Ja, für fein, so. Egal, weiß ich auch nicht.
Gott, ja.
Grüß dich, Dennis. Sag bitte nichts Französisches.
Merde.
Oh, Merde. Okay, alles klar. Ist nicht zu lang zurück, würde ich mal sagen. Ja, wir reden von Clair Obscur. Das ist nun mal ein französisch angehauchtes Spiel, kann man so sagen. In einer Fantasy-Welt, in einer Dark-Fantasy-Welt, würde ich sogar sagen, entwickelt.
Du vergisst was Wichtiges. Ein Dark-Fantasy-Frankreich. Das macht es noch schlimmer.
Oh ja, okay. Richtig. Und entwickelt wurde das Ganze von Sandfall Interactive. Die Jungs, die man vielleicht schon mal hinter Ubisoft ein Spiel gesehen hatte. Also es ist so ein früheres Ubisoft-Entwicklerstudio, was sich da zusammengesetzt hat und gesagt hatte, mit 30 Leuten kriegen wir ein Spiel hin. So, Punkt. Und ja, das haben sie geschafft. Unreal 5 Engine genutzt und haben ein klassisches, rundenbasiertes Strategiespiel mit Rollenspielelemente. Kann man so beschreiben? Ja, ne? Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, Quicktime-Events.
So. Ich hätte einfach gesagt, ein rundenbasiertes Rollenspiel.
Okay.
Ja.
Also Strategie finde ich da, also ja, es wird strategisch irgendwann, aber
nee. Ein rundenbasierendes Rollenspiel mit kleinen Action-Einladen.
Okay.
Da müsste ich auch noch sagen, dass es irgendwann zu einem Souls-like wird.
Mhm. Ja, es hat auch Elemente drin. Ja, gebe ich dir auch recht.
Dann ist da die nächste Frage. Ist es ein Indie-Spiel? Ist es kein Indie-Spiel? Hm.
Also ich würde
es tatsächlich... Also zwei sich die Geister, weil der eine sagt nämlich, das ist ein Indie-Spiel und der andere sagt nämlich gar nichts dazu. Also dass es einfach nur ein Double-A-Produktion ist.
Ja, aber mit 30 Leuten? Also
33.
33,
ja. Plus Hund.
Plus Hund, ja, okay. Deswegen 34, ja. Okay. Ja, auf jeden Fall ist es nicht das Spiel, was ein AAA-Hersteller mal eben auf die Beine stellt. Und man hat sich da zusammengeschlossen während Corona, glaube ich sogar. Und hat das Ganze dann entwickelt. Ja, wo fangen wir an? So, Mainplot. Wir haben schon gesagt, wir sind irgendwo in Frankreich unterwegs, in einem fiktiven Frankreich. Die Welt ist im Zerfall, kann man das so sagen, Robin?
Ja, zersprungen vielleicht sogar.
Zersprungen, ja. Denn was passiert denn da? Wie kann man es am besten beschreiben?
Am Anfang ist es erstmal ein riesengroßes Fragezeichen. Wir spielen Gustav, der auf dem Weg zur Gommage ist, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. So wurde es ausgesprochen. Ja. Man hat Fragezeichen, keine Ahnung. Man ist halt, wie gesagt, in diesem Frankreich, in Lumière unterwegs. Man sieht immer wieder rote und weiße Blumen. Man hat schon den Eindruck, okay, es ist nichts Schönes. Und es stellt sich dann heraus, dass die Gommage wohl der Tag ist, wo alle Leute sterben, die 33 sind.
Zumindest bei dem Tag jetzt gerade, mit dem wir spielen. Genau,
richtig. Ja, also ist jetzt kein Spoiler oder sowas, ne? Das ist halt der Start des Spiels. Und wir finden dann heraus, es gibt Expeditionen, die auf dem Weg sind, die Malerin zu besiegen, weil die Malerin ist verantwortlich für diese Gommage. Und Gustav ist Mitglied der 33. Expedition, deswegen Expedition 33. Und ja. Punkt. Ja.
Genau. Ich glaube, wenn wir mehr jetzt euch sagen, spoilern wir enorm, weil das Spiel ist natürlich ein story-driven Game, wo viele Elemente im Spielgeschehen passieren, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Kann man das einfach so sagen, Dennis?
Ja, Entschuldigung, ich bin zwar nicht das, aber ich muss einfach reden.
Wie Robin schon gesagt hatte, definitiv. Und zwar von vorne bis Ende. Also.
Ja. Das liegt ja natürlich einmal wegen der Optik. Wir nutzen ja hier Unreal 5. Bedeutet, wir haben sehr, sehr viele filmgerenderten Sequenzen, die fantastisch, also ich glaube, wir sind uns einig, fantastisch präsentiert werden. In Form von visuell, wie sie es machen, auch ich fand jetzt diese Audioskripte fantastisch einfach. Da sind ja teilweise Streitgespräche drin, die hat noch kein Videospiel so gesehen, ja. Und man hat da das Gefühl, man steckt wirklich in dieser Welt drin. Und es wird natürlich gleichzeitig untermalt mit dieser geilen Musik, mit den tollen Sprechern, die drin sind, im Englischen natürlich. Ja. Und ja, ich glaube, das ist so dieses Gesamtkonzept, was einen wirklich trägt, oder? Kann man das so sagen, Robin?
Ja, also es trägt einfach alles ein. Also die Musik, es ist, oh. Also man kann ja auch sagen, die Musik hat ja auch schon die Charts erreicht. Irgendeine Nachricht hatte ich heute Morgen gelesen. Irgendwelche Billboards sind sehr klumm. Top 10 sind sie mit dabei. Und wenn man halt auch über das Team nachschaut, das, ich glaube, 3 Leute waren von Ubisoft. Mhm. Der Sound Director haben sie über Soundcloud gefunden. Und dass dieses Spiel von 33 Leuten gemacht wurde, ist halt wow. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, ich bin abgedriftet irgendwo, aber...
Nee, alles gut.
Aber das ist einfach unglaublich. Ich weiß noch damals, als es angekündigt wurde, ihr wart skeptisch, also Sebastian war sowas von skeptisch. Und ich war schon so, ich bin interessiert, es ist ein rundenbasiertes Spiel. Rundenbasierte Spiele sind immer noch toll. Und ich bin halt unheimlich froh, dass dieses Spiel so gut ankommt.
Ist es vielleicht gerade deswegen, es trifft sozusagen den Nerv, wo man jetzt sagt, Final Fantasy geht eher gerade einen anderen Weg, ne, mit Action-Betrachtung?
Das ist nämlich so das Ding, weil so andere Firmen nämlich gesagt haben, dass rundenbasiert heutzutage überhaupt nicht mehr funktionieren. Und jetzt haben wir mit Clair Obscur natürlich genau das Spiel, also in diesem Format Turn-Base, nicht in dem Baldur's Gate 3 Format Turn-Base, aber in diesem Format Turn-Base, was wie ein JRPG wirkt, was halt die ganze Spielindustrie hops nimmt, die genau anders argumentiert haben. Und das halt nur von 33 Leuten.
Aber wir haben, glaube ich, auch im Vorfeld, ich meine, ihr hattet sofort Baldur's Gate 3 auf dem Schirm, aber im Vorfeld weiß ich ja auch, die ganzen haben ja auch gesagt, das funktioniert nicht mehr heutzutage. Ne? Also das ist ja schon... Ja. Irgendwie, Punkt. Oder?
Ich bin dagegen. Ich bin immer noch ein Fan von rundenbasierten Rollenspielen.
Nein, das wollte ich halt nicht damit sagen. So. Ich wollte sagen, dass die ganze Welt sozusagen es nicht geglaubt hat an den Erfolg von Baldur's Gate 3 dann. Na klar, ist der Name dahinter, ne? Aber ich glaube, diesen Welthit hat man danach auch nicht so gesehen. Ja, danach natürlich, aber vorher nicht.
Vor allem, was ja der nächste Hit hinter diesem Spiel war, war ja dann auch der Preis, dass es halt kein Vollpreistitel ist. Und dass es ja trotzdem so viel Umsätze einspielt, obwohl das Spiel ja sogar auch noch im Game Pass mit drin ist.
Ja, das ist richtig. Ja, genau. Trotz Game Pass stürmt es auch die Steam-Charts und so. Also, es hat sehr viele Elemente, wo wir jetzt natürlich schon eingegangen sind. Wir haben diese gesagte Story ist fantastisch und so und hat Elemente drin, wo wir echt staunen, wo es uns richtig bewegt auch. Und ich glaube, wir sprechen uns alle hier, dass wir die ein oder andere Träne vergossen haben, oder? Nö. Kann man das so sein? Doch, Robin? Ja,
also Tränen nicht. Aber es war unerwartet, sagen wir halt so.
Also ich sag mal, es kommt ganz auf den Typ Mensch an, wie du auf manche Dinge halt reagierst. So. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht so jetzt gewesen, dass ich Tränen vergossen habe über das Spiel, aber ich war gespannt. Es war unerwartet, ich war gespannt. Natürlich ist man auch an gewisse Sachen dann schockiert, aber
pff. Ja.
Das es war ist halt nichts. Ein gut oder es ist ein gut erzähltes Drama hier und da.
Ja. Ein gut erzähltes Drama mit vor allen Dingen fantastisch geschriebenen Charakteren. Es gibt keinen Charakter, der irgendwie auf die Nerven geht. Keinen.
Ja. Und gleichzeitig funktionieren sie gut als Team, weil sie ja verschiedene Klassen bedienen. Jetzt im herkömmlichen Sinne Klasse kann man gar nicht sagen, ne? Weil man die ja auch ein bisschen skillen kann. Aber trotzdem, man hat ja die Magierin, ne, sozusagen dabei.
Aber das war's auch schon. Also es gibt, das ist die einzige Klasse, wo ich sagen würde, es gibt eine Magierin. Sonst könnte ich alle anderen in keine Klasse zuordnen, richtig.
Okay. Also du würdest nicht sagen, Gustav und Verso sind jetzt so Kämpfer mehr.
Ja gut, aber sind die anderen keine Kämpfer?
Ja. Ja, ist richtig.
Also das Spiel ist schon sehr drauf fokussiert, dass du halt wirklich deine Gruppe gestaltest, wie du es im Prinzip möchtest. Klar, du hast halt eine Magierin, so, der andere Teil, der ist halt so ein Mischmasch aus beiden. Aber es ist halt wirklich so, und das sieht man auch ganz weit, wie ja Leute so ihren Lieblingscharakter rausnehmen, sich den so skillen, wie man diesen Charakter mag, ausrüsten und halt einfach Spaß haben. Also, das ist jetzt nichts, wo du jetzt auf eine Gruppe irgendwie bist und so sagst, ja, nee, das muss ich jetzt haben. So, das ist die Klasse. So.
Ja, dann sag mal kurz, Dennis, wenn wir gerade dabei sind, individuell zu skillen. Was bedeutet das? Was haben wir alles, um die Charaktere so individuell zu gestalten?
Also wir haben natürlich die ganz normalen Waffen. Wir haben ganz normale Skills, die wir freischalten im Fertigkeitenbaum. So. Und dann haben wir natürlich noch diese Boni, diese Punkte, die wir verteilen können in Stärke, Beweglichkeit etc. pp. Und das Wichtigste, die sogenannten Piktos.
Ja.
Und diese Piktos sind in dem Spiel das A und O, um überhaupt irgendwas vernünftig ausrichten zu können.
So. Richtig, genau. Und dadurch schafft man wirklich seinen Charakter individuell. Also da kann kaum einer sagen, ich habe den ja genauso wie du. Das ist dann schon was Eigenes, ne? Weil auch in der Harmonie mit anderen Charakteren das erst richtig wirkt. Ne?
Und es ist auch bei den Pictos ja auch so, dass du rüstest dir einen Charakter aus und nach 4 Kämpfen erlernen es alle anderen Charaktere auch. Ja. So dass man die dann mit sogenannten Lumina-Punkten quasi als passiven Skill nochmal extra ausrüsten kann. So, genau. Also man hat ja nicht nur den Slot aus 3, sondern man kann sich im Prinzip unbegrenzt viele, je nachdem wie viele Lumina-Punkte hat, das an passive Fähigkeiten ausrüsten, die Schaden erhöhen, die Heilfähigkeiten erhöhen, alles Mögliche.
Ja, also ich muss sagen, es war für mich persönlich, vielleicht bin ich auch diese Art von Spielen nicht so ganz gewohnt, erstmal eine Gewöhnungssache. Ich weiß nicht, wie ihr das so gesehen habt. Am Anfang dachte ich so, darauf musst du achten und das und ach ja, die Punkte muss auch noch. Also ich war ein bisschen am Anfang überfordert, auch wenn das Spiel einen das gut erklärt, aber es versteckt auch vieles in verschiedenen Menüs, ne? Finde ich.
Oder? Ja. Also es sind auf jeden Fall Sachen versteckt. Ein Feature, was mich von einer Freundin auch erfahren hatte, ist, du hast ja auch viele, oder die Dungeons-Levels haben ja auch immer wieder Abzweigungen. Und anfangs habe ich mich schnell verloren. Irgendwann kam aber der Tipp, dass der richtige Weg immer beleuchtet ist. Das zieht sich halt wirklich durch. Alle anderen Wege, die sind nicht beleuchtet. Der Hauptweg, da sind mal irgendwelche Laternen oder anderen Leuchtenöl. Und das ist halt etwas, was halt nicht erklärt wird, aber Wenn du es weißt, ist es halt so offensichtlich und weißt, okay, ich kann hier und da lang gehen und ich weiß, das ist ja das Typische, wenn du irgendein Level hast, du willst es alles andere erkunden, bevor du den richtigen Weg gehst.
Ja.
Aber ich glaube, darauf wolltest du gar nicht hinaus.
nee, ich dachte jetzt von den Menüs halt, von den
Pictos. Ich kann auch vielleicht mal was noch zu den Menüs sagen, denn ich finde die Menüs teilweise ein bisschen unübersichtlich.
Ja. Definitiv.
Und zwar, ich habe nichts dagegen, wenn du in dieses Menü reingehst und du hast links deine Waffen-Picto-Auswahl, aber ich finde es halt verwirrend, dass du, ich sag mal, Wenn du jetzt das erste Mal drin bist und du möchtest einen Lumina ausrüsten, dann musst du erstmal nach ganz rechts, also musst du erstmal auf Picto gehen und dann musst du irgendwie L3 drücken, damit du in dieses Lumina-Menü kommst. Das siehst du aber im Moment nicht, weil Garderobe für die Kostüme, die man auch freischalten kann, und halt diese Lumina-Dinger, das wird ganz rechts angezeigt. Und das, darauf achtest du einfach nicht. Also ich achte darauf nicht. Also ich habe es im Moment nicht drauf geachtet. Ja, du hast halt deine normalen Standard-Ausrüstungssachen, hast du halt ganz normal links beziehungsweise in der Mitte für die Skills.
Ja, stimmt.
Ja. Ich habe auch anfangs ziemlich lange gebraucht zu verstehen, was jetzt mit Heilfarben gemeint ist. Das sind ja quasi die Gegenstände, die man im Kampf nutzen kann. Aber ich dachte auch eine ganze Zeit lang, dass die Heilfarben auch einfach nur Heilung ist, die meine Charaktere wirken können mit irgendwelchen Skills. Und das finde ich ist auch, ich weiß nicht, ob es irgendwo erklärt wurde, was Heilfarben sind. Vielleicht habe ich nie aufgepasst. Aber es ist hier und da spärlich, was Erklärung angeht.
Ja, richtig. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen um den Charakter herum geredet. Lass uns mal zum Kampf allgemein kommen. Klar, wir kennen rundenbasierte Kämpfe, glaube ich, die jetzt hier auch in Reihenfolge, also man hat eine bestimmte Reihenfolge, die dann abgerufen wird. Und dann haben wir ja natürlich mehrere Möglichkeiten zu kämpfen. Entweder mit Fertigkeiten, die wir natürlich jetzt schon erklärt hatten, oder man greift erstmal normal an, man hat Gegenstände, dann hat man noch Sonderfähigkeiten, sag ich jetzt mal, die aufgelevelt werden.
Also ich weiß, wo man sich auf jeden Fall vom Kampfsystem zum Teil hat inspirieren lassen.
Lost Odyssey. Ja.
Nicht ist nur Lost Odyssey, sondern nämlich auch Persona 5.
Ich wollte gerade sagen, weil ich sehe auch Persona da drin.
Ja, das schießt aber nur, oder?
Nee, das ganze
also das Menü. Ja, okay.
Das komplette Menü inklusive den Schießen. Also eigentlich, eigentlich so gut wie fast alles, was nicht dieses Parieren und Dodgen ist.
Ja, okay.
Ja, genau, richtig.
So, und das Lost Odyssey im Moment, das sind halt die, wenn man Skills benutzt, die sogenannten Quicktime-Events. So. Bei Lost Odyssey war es ja so, die hast du ja nur gehabt, wenn du bestimmte Ausrüstungsgegenstände ausgerüstet hast, also Ringe und so. Und in Claire of Scott hat man das halt so gelöst, dass du bei jedem Skill, den du mit deinem Charakter machst, halt bestimmte Quicktime-Events machen musst. Die sind jetzt auch nicht wirklich schwer, muss man halt auch sagen. Also ich finde es zumindest sehr einfach. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja. Doch. Ja. Durchaus einfach. Ja, genau. Das ist richtig. Ja, also generell, dadurch, dass sie da immer diese Action-Einlagen drin haben, ist der Kampf auch nie langweilig. Und gerade, man kann sich ja, glaube ich, an den Animationen im Kampf auch nie satt sehen, oder?
Nee, es sieht schön aus, es hört sich schön an. Toll.
Genau, wenn die Kombos dann kommen, das ist natürlich noch cooler irgendwie. Wenn die Gegner größer werden und so, dann ist es noch spektakulärer. Und was sie verdammt gut machen, wie ich finde, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die Musik wird ja lauter, desto näher ihr am Ende seid, ne? Und ich finde das sowas von motivierend.
Das ist mir auch nicht aufgefallen.
Nee,
das ist
auch nicht. Nee. Okay, weil ich meistens mit Kopfhörer spiele, deswegen ist es mir besonders aufgefallen, finde ich.
Okay.
Das ist schon, das reißt noch mal ein Stück mit, finde ich persönlich jetzt.
Das ist aber auch etwas Battle-Themes, also zu Thema Kampfmusik, was ich sehr loben muss. Denn ich liebe es, wenn ein Rollenspiel mir sehr viele unterschiedliche Kampfmelodien gibt.
Ja, so. Das ist richtig.
Das stimmt. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei Final Fantasy oder so jetzt nicht so toll finde, dass du halt 60 Stunden lang immer das Gleiche hörst. So. Und hier hast du ja in jedem Gebiet, bei jedem Boss ein unique Team, sage ich jetzt einfach mal.
Dazu. Und teilweise überraschend, ne? Also was da teilweise an Lieder abgespielt wird, ist nicht immer dasselbe Genre, sag ich jetzt mal.
Nee, du hast ja sehr viele verschiedene Genres. Du hast klar dieses klassische, das geht aber teilweise auch hin bis zu einige so Techno-Themen oder mit Gitarrenriffs. Also du hast halt vieles unterschiedlich drin, aber das passt auch alles harmonisch in diesen Spiel rein. So.
Ja, okay. Gut, was kann man denn abseits noch von der Story tun? Ist das was wichtig ist, was man machen sollte? Ist das eher so schmuckes Beiwerk, Robin? Was sagst du?
Oh Gott. Das ist eine gute Frage. Also an sich einfach entdecken. Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass man irgendwas Bestimmtes machen muss. Also Welt erkunden, ja. hat auch seine Vor- und Nachteile. Man rennt auch sehr schnell in Gegner rein, die einfach viel zu stark sind. Da kann man aber direkt das automatische Speichern loben, das sehr gut speichert.
Ja.
Weil ich glaube, das ist uns allen mehrfach passiert, dass wir in irgendeinen Gegner reingerannt sind, wo wir gemerkt haben, okay, das ist viel zu schwer für uns, weil wir noch viel zu früh dran sind. Aber das Speichern hat einem da so auf den Arsch schon gerettet, dass du halt nicht großartigen Verlust hattest. Vielleicht 2 Minuten, maximal 5 Minuten.
Mhm. Ja. Genau. Also was man vielleicht auch nochmal kurz dabei sagen sollte für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, man hat immer diese Overmap, wo man ja halt rumläuft, ne? Und entsprechend kommt man dann in die einzelnen Level, die natürlich schlauchartig gehalten sind. Also viel mit Open World hat man da jetzt nicht. Abzweige, ja. Nebenaufgaben drin, Nebenbosse und so, das ist alles drin. Und die sehen auch wirklich schön aus. Am Anfang muss ich auch sagen, wie Robin, ich bin da öfters im Irrgarten, hab mich verlaufen und bin wieder an derselben Stelle raus und ich so, hä? Ja. Also ein bisschen ist das immer noch am Anfang ein bisschen komisch, oder?
Ganz schlimm fand ich dieses Gestrahldorf. Das war die absolute Hölle.
Ja, da bin ich auch 3-mal im Kreis gelaufen, das weiß ich auch.
Also, das ist aber auch so ein Ding, was uns alle passiert ist. Also, wenn ich rede, mir passiert.
Es ist die absolute Hölle, sich da zu orientieren. Und ich war jetzt, nachdem das Spiel beendet hatte, nochmal da gewesen und ich habe nochmal eine Stelle entdeckt, die ich noch gar nicht kannte. ich hasse dieses Dorf. Das ist die absolute Hölle.
Und das Witzige an diesem Dorf ist, es ist einfach nur im Kreis gehen.
Ja,
es geht einfach nur im Kreis, aber man merkt, man sieht es nicht. So.
Aber es kommt ja auch nicht wie ein Kreis vor.
Ja, nee, das meine ich ja.
Besonders, weil auch diese Richtungspfeile ja auch irgendwie total irritierend, finde ich. Ich keine Ahnung.
Die Wegweiser, die du hast, sind jetzt auch keine große Hilfe. So nee, nach dem Motto, du hast links oder rechts. Wow, danke.
Der Wegweiser ist so wie das ganze Dorf Humor pur.
Ach ja. Die sind toll.
Ja, also ich glaube, wir haben eine ganze Palette von Emotionen, die wir da in dem Spiel sehen können. Und durch Gameplay natürlich auch, aber auch durch die vielen Dialoge, die wirklich sowas von toll präsentiert sind. Haben wir was vergessen jetzt groß zu erzählen, was die Leute noch unbedingt wissen sollten? Ich glaube, wir haben genug Werbung gemacht, oder?
Spielt es.
Ja, weil ich glaube, sonst wird man sehr schnell mittlerweile gespoilert.
Ja. Also ihr habt schon gemerkt, so unsere kleinen Kritiken. Ich würde jetzt auch noch sagen, so, ja, man eckt auch gerne überall an. So, also vom freien Laufen fand ich es ein bisschen hakelig, muss ich sagen.
Also da würde ich sogar sagen, da merkt man, dass es ein, ich weiß nicht, ob es gemein jetzt von mir ist zu sagen, dass es ein Indie-Spiel ist, dass es halt nicht so flüssig war an manchen Stellen.
Mhm.
Aber jetzt nur die Navigation halt.
Ja, und diese unsichtbaren Wände, die waren so ein bisschen komisch, fand ich. Ja. Ja, gut. Aber das kann man verschmerzen. All das, was wir auch gesagt haben und jetzt vielleicht auch nicht auf die Goldwaage gelegt wird, sondern weil dieses Spiel mega ist. Ja, für viele ist es natürlich das Spiel des Jahres. Für mich persönlich jetzt nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch am Genre. Da sehe ich tatsächlich derzeit zumindest Kingdom Come noch vorne, aber überhaupt nicht mit Kingdom Come klarkommst. Aber ist egal. Grundsätzlich haben wir uns jetzt gesagt, geeinigt auf 90%. Ja?
Ja.
Ja. Ja. Gut. Ja. Hat's verdient? Super. Gut, alles klar. Dann vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.